will ich mehr. Sie hat allerdings eine Macke. Erika liest gerne, das ist ja gut, aber häufig im Dunkeln. Und ich frage sie dann immer ganz höflich, Schatz, soll ich dir nicht das Licht anschalten? Und es folgt stets ein ganz ernster Blick über ihre Lesebrille. Und dann sagt sie, nein, ich will das nicht. Und dieser Tonfall macht mir ganz schnell deutlich, frag lieber nicht nochmal. Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, denn ich brauche immer Licht. Wirklich, im Düsteren kann ich nicht leben. Und selbst wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und es ist taghell, ich schalte trotzdem die Schreibtischlampe an. Ich brauche das, egal zu welcher Tageszeit. Vor Jahren, ich glaube, ich hatte das mal hier erwähnt, sind ja bei mir die Sicherungen rausgeflogen. Also ich hatte einen Burnout, ich hatte Depressionen und bin dann mal kurz auf Druck des Arbeitgebers in die Klinik gegangen. Und ich teilte meiner Ärztin damals mit, ich sagte ihr, ich bin ein sehr lichthungriger Mensch. Wenn es dunkel und düster ist, dann werde ich immer leicht melancholisch. Dagegen bei Sonnenschein, da lebe ich regelrecht auf. Ich bekam dann jeden Morgen vor dem Frühstück eine sogenannte Lichttherapie. Kennt ihr das? Ich musste mich dann immer 20 Minuten vor so einen Kasten setzen. Da waren so Lichtröhren drin. Da musste ich reinschauen. An einem Morgen schien draußen herrlich, aber herrlich die Sonne. Und ich saß vor meinem Kasten. Irgendwann war mir das einfach zu blöd. Und dann bin ich zur Krankenschwester gegangen. Ich sagte, hören Sie mal, ich sitze hier vor meinem Kasten. So viel Licht wie die Sonne hat er gar nicht. Macht das nicht mehr Sinn, wenn ich jetzt rausgehe und mich in die Sonne begebe? Ja, sagt sie, gehen Sie auf jeden Fall raus in die Sonne. Ist schon mal ganz gut, wenn man in der Klinik ist, dass man mitdenkt, habe ich so gedacht. Ne? Es ist tatsächlich so, wenn sich das Licht zurückzieht, zum Beispiel im Herbst, und manche Tage einfach grau in grau sind und es recht früh wieder dunkel wird, das schlägt sich tatsächlich bei manchen Menschen auf das Gemüt nieder. Ich bin so einer. Leben im Licht, das ist unser heutiges Thema. Und die Überschrift eben, die sehen wir jetzt gerade in der Luther-Bibelausgabe von 1999 für Epheser 5, heißt eben das Leben im Licht. Und diese Überschrift gilt für 20 Verse. Wir werden heute nur einen Vers schaffen und selbst davon nur einen geringen ersten Teil. Wir blenden den Vers 1 einmal ein. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Okay, wir stechen einmal rein in diesen Bibelvers, da heißt es, so folgt nun Gottes Beispiel. Leute, Gott hat uns nicht die Bibel einfach hingehauen und gefordert, hey, hier habt ihr mein Wort, das muss reichen. Seht zu, wie ihr klarkommt. Strengt euch an. Ich kann euch nur warnen. Legt euch mächtig ins Zeug. Gott befiehlt nicht nach dem Motto friss oder stirb. Wir folgen nicht einem starren Gesetz, sondern einem lebendigen Gott, der uns auf unserem Weg zum Himmel liebevoll begleitet. Wir folgen nicht einem knochenharten, eisernen Befehl, keiner Gesetzlichkeit. Ich betone das, wir folgen keiner Gesetzlichkeit, sondern ihm selbst, genauer gesagt seinem Beispiel. Das, was der liebe Gott von uns fordert, das hat er selbst an den Tag gelegt. In Jesus hat er sich uns vorgestellt und gezeigt, wie wir leben sollen. Zwei kleine Beispiele seines Vorbildes. Einmal goss Jesus Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und dann sagte er ihnen, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und das passt, was Jesus da als Beispiel gegeben hat, das passt so gar nicht ins Schema dieser Welt. Das passt doch heute nicht. Wer sich hier für groß hält, meistens lässt er die anderen das auch spüren und mitunter ganz schön deutlich. Mir fällt da gerade so ein Cowboy ein, aber lassen wir es jetzt. Was bei den Menschen groß ist, ist bei Gott ganz klein. Und was bei den Menschen klein ist, ist bei Gott groß. Ein weiteres Beispiel. Jesus sagte einmal, liebet eure Feinde, also habt sie lieb, und bittet für die, die euch verfolgen. Und auch das passt nun überhaupt nicht ins Schema dieser Welt. Auch heute nicht. Feinde werden doch gefälligst gehasst und vernichtet. Und ich soll sie lieb haben und dann soll ich auch noch für sie beten, dass sie in den Himmel kommen. Und auch das hat Jesus uns vorgelegt. Bei der Kreuzigung betet Jesus für seine Mörder, die ihm gerade die Nägel in den Körper schlagen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren jetzt nur zwei kleine Beispiele von dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Und ich glaube, es wurde ganz schnell deutlich, dass wir alle, ich sowieso, stets eine Aufgabe an uns selbst haben. Und ich darf mich fragen, immer wieder, passt mein Handeln zu Jesus, dem ich nachfolgen will? Wer ist stärker, er oder ich? Oder anders gesagt, wer kommt mehr durch? Jeder Glaube muss sich an Jesus messen. Und an Jesus vorbei zu glauben, funktioniert nicht. Dann nützt doch alles fromme Gehabe nichts. Jemand hat einmal gesagt, nicht er lebt schon die Wahrheit, der sie anderen sagt, nur der liebt die Wahrheit, der sie gegen sich erträgt. Wir sind dazu geschaffen, die Wahrheit zu suchen und auf unser eigenes Leben anzuwenden. Es bestand übrigens niemals ein Widerspruch zwischen den Worten Jesu und seinem Leben. An der Tür eines evangelischen Kindergartens steht, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns ja doch alles nach. Ja, Beispiel hat Macht. Tatsächlich, Gott berücksichtigt scheinbar diesen höchst wichtigen pädagogischen Aspekt. Und deshalb geht er uns in Jesus einen klaren, vorbildlichen Weg voran. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich nur noch dann hinterherzugehen und in seine Fußstapfen zu treten. Mehr brauchen wir gar nicht. Ich kann es auch anders sagen. Unser Job ist, ihm zu folgen. Das kostet nur das ganze Leben, wenn nicht. Wie geht's weiter in der Bibel von dem Vers 1? Sein Beispiel als die geliebten Kinder. Da geht also jemand seinen Kindern voran. Ich habe ja auch jede Menge, einen ganzen Stall voll, ne? Hatte ich ja mal erzählt hier. Ne? Kinder, die von ihren Eltern geliebt sind, haben eine tiefe, emotionale Verbindung zu ihnen. Tiefer geht eigentlich nicht. Und genau diesen Aspekt greift Gott hier auf. Leute, wir folgen keinem Monster. Wir folgen keinem Kühlschrank, sondern, so wie Luther es einmal gesagt hat, einen glühenden Backofen voller Liebe. Dem folgen wir und nichts anderes. Und ich habe mal so für mich gedacht, ich kann meiner Berufung nur folgen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es derjenige, der mich in seine Nachfolge ruft, gut mit mir meint. Nur wenn es so ist. Wenn ich nicht dieser festen Überzeugung bin, dann wird es schwierig oder funktioniert auch nicht. Aber wenn das vorne steht, dann geht es. Betet ihr schon mal das Vaterunser? Ich meine so zu Hause auch schon mal. Ich habe das mal die ganze Zeit, jetzt im Augenblick nicht mehr, habe ich das jeden Tag gebetet. Ihr kennt das ja, ne? Und dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann beten wir schnell weiter. Wenn ich an den Punkt gekommen bin, dein Wille geschehe, konnte ich erstmal nicht weiterbeten. Irgendwas war bei mir, da war so ein Gefühl im Bauch, da habe ich bei mir gesagt, stopp, weil Gott könnte Gebete hören. Vorsichtshalber denke ich jetzt mal nach. Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Was kommt da noch? Vielleicht schickt er mich irgendwann als Missionar in den Urwald und dann muss ich Regenwürmer essen. Was ist denn der Wille Gottes? Weiß ich das? Nee, weiß ich nicht. Ich will dir was sagen. Ich traue mich trotzdem weiter zu beten. Dein Wille geschehe. Warum? Ihr seht es, es steht da geschrieben. Was mich im tiefsten Innern an Gott hält, und davon muss ich mich nicht erst selbst überzeugen, denn er hat mich überzeugt, ist seine Liebe zu mir, obwohl ich versage. Und den Glauben, den ich habe, das Vertrauen zu Gott, das ich habe, hat er in mir hervorgerufen. Gott schafft Gottvertrauen. Kaum ein Symbol hat so eine große Bedeutung bei den Religionen wie das Licht. Und Jesus ist dieses Licht, das in die Dunkelheit unseres Lebens kommt. Wenn ein Kind nicht schlafen kann, weil es Angst im Dunkeln hat, dann hilft es oft schon, ich denke, Väter, Mütter, ihr werdet das kennen, dann hilft es oft schon, die Tür einen Spalt, einen kleinen Spalt offen zu lassen, damit ein Lichtstrahl vom Flur das Kinderzimmer nicht ganz so dunkel erscheinen lässt. Es gibt dem Kind das Gefühl der Sicherheit. Draußen im Licht sind Mama und Papa, die auf mich aufpassen. Und so ist es auch mit dem Licht Jesu Christi. Christus ist wie ein Lichtstrahl im Dunkeln, der das Dunkle erträglich macht. Durch diesen Lichtstrahl verschwindet zwar die Dunkelheit nicht, die Nacht bleibt und vielleicht sogar auch mehr oder weniger die Angst. Aber durch diesen Lichtstrahl wird alles erträglicher. Jesus ist das Licht, das in die Dunkelheit unseres Lebens kommt. Nicht nur in die äußere Dunkelheit und Bedrohung um mich herum, auch in meine ganz eigene, ganz persönliche Dunkelheit. In Psalm 18 betet ein Mensch, mein Gott macht meine Finsternis hell. Jemand, der so redet, hat einen langen Weg hinter sich. Er hat Bekanntschaft gemacht mit den dunklen Seiten des Lebens, mit Schmerz und Enttäuschung, mit Versagen und Schuld. Und der Psalmist, wenn er so betet, er redet sich hier nicht heraus, sondern er steht dazu und sagt, meine Finsternis, mein Gott macht meine Finsternis hell. Wenn ich so bete, weiß ich um meine dunklen Seiten. Aber ich weiß auch, ich bin mit ihnen nicht einfach alleine. Gott ist da. Der bleibt da, gerade dann, wenn ich mich vor ihm und vor mir selbst am liebsten verstecken würde. Die Erfahrung, ich werde Gott nicht los, ist auf einmal viel wichtiger als die Frage, werde ich die Finsternis los? Ich komme zum Schluss. Druck ist nicht die Basis für unsere Nacht. Druck kann man Menschen beherrschen, ja, aber der Druck muss aufrecht erhalten werden. Denn die Menschen versuchen, sobald es geht, diesem Druck zu entfliehen, die hauen ab. Nun, Gottes größtes Anliegen ist nicht, dass wir vor ihm fliehen, sondern zu ihm hinfliehen. Wir hatten heute über Vers 1, nur über diesen ersten Teil davon, einmal kurz nachgedacht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Amen.